Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein Vater stopft seiner Tochter Fleisch in den Mund, weil er nicht verstehen kann und nicht ertragen kann, dass sie Vegetarierin geworden ist. Das ist eine Szene aus dem Roman Die Vegetarierin von Han Kang, der Literaturnobelpreisträgerin 2024. Und diesen Roman gibt es jetzt auch als Hörbuch mit der Vater-Fleisch-Szene.
Vater! Seine ältere Tochter stürzte vor und umklammerte ihn, aber er hatte schon den Moment genutzt, als der Mund halb geöffnet war und etwas Fleisch hineingestopft. Als Yong Ho sie losließ, spuckte es meine Frau, hochrot im Gesicht, wieder aus.
Aus dem Hörbuch Die Vegetarierin von Han Kang, das stellen wir Ihnen hier genauer vor. Zuerst aber reden wir gleich über den ersten Roman der ukrainischen Autorin Anna Melikova. Ich ertrinke in einem fliehenden See, heißt dieses Buch. Ich freue mich sehr darüber, dass wir hier kurz vor dem Ende des Bücherjahres 2024 noch über einen sehr beeindruckenden Roman sprechen können. Über das erste Buch der ukrainischen Drehbuchautorin und Schriftstellerin Anna Melikova. Ich ertrinke in einem fliehenden See, heißt der Roman. Und der erzählt von einer jungen Ukrainerin, die mit russischer Kultur aufwächst. Sie liebt die Gedichte von Marina Tsvetaeva zum Beispiel über alles. Und damit kommt sie in schwere Konflikte, als Russlands Krieg gegen die Ukraine beginnt. Und die Autorin ist jetzt hier bei uns, Frau Melikova. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Für Ihre Arbeit als Drehbuchautorin, wenn wir erstmal kurz darauf schauen, waren Sie gerade für Dreharbeiten in der Ukraine jetzt im Dezember? Wie haben Sie da jetzt das Land erlebt, jetzt im Dezember 2024?
Ja, wir waren tatsächlich mit meiner Frau Isabel Stewe, deutsche Regisseurin, gerade in Kiew 3 Wochen. Und ich würde sagen, dass die Stimmung ist zwischen weihnachtlicher Stimmung und Kriegsstimmung. Und das ist so eine ziemlich surreale Mischung. Und die Menschen sind auch so wahnsinnig so übertrieben, höflich und freundlich, aber auch so müde vom Krieg. Und zum Beispiel, als wir angekommen sind, bin ich ins Café gegangen. Das war früh morgen und es gab keinen Strom. Und deswegen war dunkel im Café und Generator hat gearbeitet und nur so Girlanden, so diese weihnachtliche Girlanden haben geleuchtet. Ja. Und jede Person, die reinkam, hat immer gesagt, oh, wie toll, wie schön, wie feierlich. Und das war ein bisschen übertrieben, diese Reaktion. Und dann habe ich gedacht, ich habe so gespürt, diesen Wunsch, das Leben zu genießen in diesem Moment. Mhm. Aber natürlich, viele Leute haben Schlafmangel, weil ungefähr seit September jede Nacht gibt es Luftalarm, manchmal Explosionen. Und das heißt, wenn es auch ausnahmeweise keine Luftalarm gibt, dann kannst du dir irgendwie manchmal nicht erlauben, trotzdem einzuschlafen, weil du denkst, es wird jetzt was kommen und dann es lohnt sich nicht einzuschlafen, weil dann musst du wieder wach sein. Und auch der Krieg stört natürlich auch wahnsinnig auf so alltägliche Ebene. Der verlangsamt jeden Prozess.
Der Film, an dem Sie gearbeitet haben in der Ukraine, eben zusammen mit der Regisseurin und ihrer Ehefrau Isabel Stewa, der hat auch mit dem Krieg zu tun, soweit ich weiß jedenfalls. Der Arbeitstitel des Filmes ist I Rarely Wake Up Dreaming. Was für eine Geschichte erzählen Sie da in dem Film? Wenn Sie uns das ganz kurz skizzieren könnten.
Ja, ich versuche kurz zu sein. Es geht um ein queeres Paar, eine lesbische Frau und ein Transmann. Und die sind schon längst zusammen und haben geheiratet als heterosexuelles Paar, weil der Transmann hat jetzt männliche Papiere, das heißt offiziell ist er ein Mann. Und die haben geheiratet kurz vor dem Krieg und dann, wenn der Krieg ausbricht, versuchen sie zu fliehen. Und an der Grenze sagen Grenzsoldatinnen dem Transmann, du wolltest ein Mann sein, dann sei ein Mann, du musst kämpfen für dein Land. Das heißt, er ist nicht erlaubt, das Land zu verlassen. Und sie bleiben zusammen in der Ukraine und verändern sich langsam. Das heißt, wenn ich kurz das formulieren soll, es geht darum, dass die Welt, dass die moderne Welt, von der wir dachten, die hat sich schon von diesem binären Denken befreit, wieder anfängt, sich von archaischen, binären Denkmuster leiten zu lassen und auch die Genderrollen wieder auf eine sehr traditionelle Weise definiert. Mhm.
Wissen Sie schon, wann man den Film wird sehen können?
Das ist wahrscheinlich noch lange hin. Wir haben erst angefangen zu drehen, dann fahren wir wieder im Februar in die Ukraine und dann drehen wir noch in Deutschland. Und wir haben eine schöne Produktionsfirma, das X-Filme, und unser Produzent ist Tom Tykwer und Produzenten sind Tom Tykwer und Uwe Schott und wir haben auch ukrainische Koproduktion. Und hoffentlich, ich hoffe, dass wir fertig sind 2025 und dann.
Da bin ich sehr gespannt auf diesen Film. Dann lassen Sie uns über Ihren Roman reden. Sie haben den Roman »Ich ertrinke in einem fliehenden See« ist der Titel, im vergangenen Monat hier in Berlin vorgestellt. In dem Buch ist die sehr, sehr, sehr lange Entstehungszeit des Buches vermerkt, von 2007 bis 2023, also 16 Jahre. Wie ist das Buch denn in dieser langen Zeit entstanden?
Ja, ich habe angefangen zu schreiben 2007 und damals natürlich wusste ich nicht, dass ich schon an einem Roman arbeite. Das war nötig für mich einfach, diese Liebesgeschichte, die ich erlebt habe, aufzuschreiben, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist das Ende von dieser Liebesgeschichte. Und ich bin von Kiew nach Moskau gezogen, auch um irgendwie mich zu trennen. Und das erste Kapitel geschrieben. Damals dachte ich natürlich nicht, dass es das erste Kapitel ist, sondern einfach ein Text. Ich habe sehr lange nur das Wort Text benutzt, ohne Genre irgendwie zu bezeichnen. Ich wusste auch damals nicht, dass ich schon autofiktional schreibe, weil ich erst später erfahren habe.
Den Begriff gab es noch gar nicht damals.
Doch, eigentlich seit 1970 gibt es schon diesen Begriff, aber das wusste ich nicht.
Sie sind auch Literaturwissenschaftlerin, wie man merkt.
Ja. Und dann habe ich immer wieder was geschrieben, weil diese Liebesgeschichte ging weiter und immer wieder dachte ich, das ist jetzt das Ende, und dann habe ich weitergeschrieben und erst als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich verstanden, dass wenn ich diese Texte sammle, die ich im Laufe viele Jahre geschrieben habe, dann gibt's eigentlich Roman und es fehlt noch das letzte Kapitel. Und dann habe ich das letzte Kapitel hier in Berlin geschrieben und dann nochmal den ganzen Text überarbeitet nach dem Beginn von Fußgänger Invasion.
Also ein Buch, das Sie begleitet hat jetzt über eine sehr, sehr lange Strecke Ihres Lebens. Ich würde jetzt gern mal hineinspringen in das Buch. Sie werfen mit dem Buch hinein in eine hochintensive Liebesgeschichte. Das haben Sie vorhin schon angerissen. Eine Liebesgeschichte zwischen der Erzählerin und einer ihrer Dozentinnen an der Universität. Die Hintergrundgeschichte der Erzählerin, die entfaltet sich erst allmählich in dem Buch. Und dafür ist wichtig, dass sie Ukrainerin ist, dass sie von der Krim kommt, aber dass sie in einem ganz entschieden russisch geprägten Umfeld groß wird, nicht wahr?
Ja. Pardon. Stimmt. Meine Familie war sehr pro-russisch immer. Also meine Mutter hat russische Kultur sehr bewundert und ich habe das übernommen von ihr. Und meine Muttersprache war natürlich Russisch, also oder ist, weil das kann man nicht wechseln. Und ich würde sagen, dass der Prozess der Ukrainisierung, mein Prozess war sehr langsam, aber ich glaube, also natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es schneller gehen könnte, aber ich glaube, das wäre dann nicht organisch.
Jetzt ist ja interessant, also der Roman ist über weite Strecken eine wirklich mitnehmende Liebesgeschichte zwischen der Erzählerin und dieser Dozentin. Und dann kommt immer mehr dieses russisch-ukrainische Thema mit hinein und die Frage der Identität der Erzählerin. Auf welche Seite gehöre ich eigentlich? Was hat mich geprägt und so weiter? Und es entsteht so ein Dreieck, ja, die Erzählerin in der Mitte und auf der einen Seite die Familie, aus der sie kommt, die Krim, ihre Heimatstadt. Ein sehr russisch geprägtes Umfeld. Der Vater vor allem spielte eine wichtige Rolle, der schon bevor die Krim annektiert wurde, sehr auf der russischen Seite steht. Auf der anderen Seite die Dozentin, die große Liebe des Lebens, die immer mehr zu einer radikalen, engagierten Ukrainerin wird. Und aus der Liebesgeschichte wird eine politisch extrem aufgeladene Geschichte. So könnte man den Roman vielleicht ganz grob beschreiben?
Ja, natürlich. Für mich, wenn ich so kurz beschreiben soll, den Roman, da geht es für mich um eine co-abhängige lesbische Beziehung und den langen Trennungsprozess vor dem Hintergrund der Separation der Krim von der Ukraine und Russlands Weigerung, die Ukraine als unabhängig anzuerkennen. Mhm. Das heißt, es geht um Abhängigkeit und Wunsch nach Freiheit auf private und politische Ebene. Und das war meine bewusste Entscheidung, dass ich das so aufgebaut habe. Und es war mir auch wichtig, dass am Anfang der Geschichte, also diese Welt, in der meine Ich-Erzählerin wohnte, sehr hermetisch. Also da gibt's Platz nur für die Liebe. Und dann, also allmählich, Schritt für Schritt, kommt immer mehr Realität und dann am Ende explodiert quasi diese Realität. Mhm, und deswegen erst am Ende gibt es auch überhaupt Familienbeziehung und der Vater kommt rein in die Geschichte, ist erst im letzten Kapitel so präsent.
Und wie Sie gesagt haben, in diesem Prozess der langsamen Ukrainisierung, was ja immer wieder merkwürdig ist, wenn man daran denkt, dass die Frau ja Ukrainerin ist, aber eben so russisch geprägt ist. Also in diesem langsamen Prozess gibt es einen Einschnitt, so habe ich das verstanden, das ist Ihre Erfahrung des Euromaidan im Februar 2014. Da erlebt sie sowas wie eine andere Möglichkeit des Zusammenlebens mit anderen Menschen oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ungefähr der einzige Moment in meinem Leben, wo ich ganz genau sagen kann, okay, an diesem Tag habe ich mich radikal verändert. Und das war tatsächlich, also nicht ein Tag, aber eine Woche. Also das war letzte Woche vom Maidan, bevor Janukowitsch geflohen ist. Und ich bin nach Kiew gekommen eigentlich, weil ich Gehirn-MRT machen wollte. Und das war billiger in Kiew. Und ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch so apolitisch, dass ich gar nicht irgendwie verstanden habe, was da los ist. Ja. Dass es gefährlich jetzt ist, dahin zu gehen. Ich bin einfach nach Kiew gekommen und dann habe das miterlebt, diese Stimmung. Und dann... Ja, ungefähr von einer Nacht auf die andere habe ich mich verändert. Und natürlich für meinen Vater, das war total überraschend, weil wie kann das passieren, dass sein Kind, das früher so brav war und so eher so pro-russisch, plötzlich total politische Einstellungen gewechselt hat. Und ja.
Es ist, durch das Buch zieht sich immer wieder diese Auseinandersetzung. Also einmal diese Ukrainisierung, wie Sie es auch genannt haben. Aber auch diese Ablösung eben von der russischen Kultur. Und Sie fragen sich an einer Stelle in dem Buch in Bezug auf Ihr Leben in Moskau und Ihre Arbeit für ein Filmfestival dort. Ich lese mal die Stelle ganz kurz vor. Ich werde mich ständig mit Fragen quälen, warum ich das Leben in Moskau nicht schon früher aufgegeben habe. Warum ich die Kultur in Russland unterstützt und damit die Illusion aufrechterhalten habe, in diesem Land gäbe es Inseln der Freiheit. Haben Sie für sich selbst inzwischen eine Antwort auf diese Frage?
Naja, ich glaube, es kann keine Antwort geben, nur Frage. Ich hinterfrage jetzt meine Gedanken damals, meine Position. Ich dachte wirklich, ich kann was bewirken. Und für mich war das auch wichtig, ich dachte, ich werde meinen Roman in Russland veröffentlichen. Das war 2021, als ich dachte, ich bin fertig mit dem Roman. Mhm. Ich habe auch das eingereicht bei fünf Verlage waren das. Und es waren so progressive, moderne Verlage. Und alle haben geantwortet, das ist ein tolles Buch, gut geschrieben, sehr aktuell, muss unbedingt veröffentlicht werden, aber bitte nicht bei uns. Und dann, als der Krieg angefangen hat, war ich sehr froh, dass mein Buch nicht in Russland veröffentlicht wurde. Erstens, ich dachte, der war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig. Ich habe noch gearbeitet nach dem Full-Scale-Invasion. Und zweitens, ich wollte nichts mehr mit Russland zu tun haben. Mhm. Aber ob ich das früher machen konnte, das ist die Frage, weil jetzt haben wir das Gefühl, dass die Geschichte so linear. Das war quasi von Anfang unklar, was kommt. Aber in diesem, also damals, das konnte ich nicht sofort spüren. Und so wie ich geprägt war von meiner Familie, es wäre schon seltsam, wenn ich sofort 2014 gesagt hätte, nee, Russland, tschüss.
Ich habe noch eine Frage. Ich fand, ja, was mich ganz berührt hat in Ihrem Buch, ist die Vater-Tochter-Geschichte, weil sich darin diese ganze Tragik dieser Situation noch einmal so spiegelt. Der Vater, wie gesagt, sehr auf russischer Seite, jetzt auch in dieser Kriegssituation, sie auf der ukrainischen Seite. Was sie aber natürlich verbindet, ist die Familiengeschichte, auch ein gemeinsamer Verlust. Ihre Mutter ist gestorben, ihr Vater hat seine Ehefrau verloren, das haben sie auch gemeinsam durchstehen müssen. Wie ist das jetzt? Ihr Vater lebt auf der Krim, jetzt steht Weihnachten bevor, der Jahreswechsel steht bevor. Können Sie trotz allem noch miteinander reden?
Ja, natürlich, wir reden miteinander, wir zoomen. Also ich habe ihn 5 Jahre nicht gesehen und ich weiß nicht, wann wird es überhaupt möglich sein für mich, ihn zu sehen, weil ich kann natürlich nicht auf die Krim fahren, er kann nicht nach Europa. Und ja, für uns ist es sehr wichtig, dass wir miteinander immer noch, so engen Kontakt haben, aber über viele Themen nicht reden gleichzeitig. Das ist, aber letztes Mal, das war vorgestern, glaube ich, wir haben geredet und ich habe nach einem Verwandten gefragt auf der Krim und dann hat mein Vater gesagt, dieser Verwandte hatte viele Restaurants auf der Krim und jetzt ist es nicht mehr, es lohnt sich nicht, weil sehr wenig Touristen kommen und deswegen arbeitet er jetzt im Bausektor. Und dann sagt mein Vater, und er baut etwas in Simferopol, das ist Hauptstadt von der Krim, und auch in neuen Territorien. Und dann habe ich erste Sekunde nicht verstanden, was er meinte, und dann habe ich verstanden.
In den
und das war mir so
eroberten
übel.
Gebieten.
Ja, ist annektierten Gebieten. Und es ist wirklich mir so übel geworden. Und ich habe mich einfach so gekratzt in meine Hand, damit ich nichts sagen, weil es macht keinen Sinn. Jetzt, er weiß, dass ich dagegen bin, aber trotzdem, er hat es gesagt und ich habe einfach geschwiegen und Thema gewechselt.
Anna Melikova, ihr Roman heißt Ich ertrinke in einem fliehenden See. Der wurde aus dem Russischen übersetzt von Christiane Pöhlmann. Er hat 477 Seiten. Der Preis ist 28 Euro. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Melikova.
Vielen Dank.
Eine Frau verwandelt sich in eine Pflanze. Das ist surreal, aber irgendwie auch sehr zwangsläufig. In dem Roman Die Vegetarierin von Han Kang. Für diesen Roman wurde sie vor 8 Jahren ausgezeichnet mit dem Man Booker International Preis, hoch angesehener Preis in der Literaturwelt. Und in diesem Monat hat die südkoreanische Schriftstellerin den Literaturnobelpreis bekommen. Han Kangs Vegetarierin ist jetzt auch bei uns als Hörbuch erschienen. Mein Kollege Georg Gruber, der hat ganz gebannt zugehört und hier geht's gleich hinein in die Geschichte.
Was um Himmels Willen soll das alles? Willst du mir etwa weismachen, du hast das ganze Fleisch wegen eines lächerlichen Traumes weggeschmissen? Ist dir eigentlich klar, wie viel Geld du zum Fenster hinausgeworfen hast?
Yong-hee beschließt von einem Tag auf den anderen, kein Fleisch mehr zu essen und stößt damit bei ihrem Mann auf wenig Verständnis.
Mach mir wenigstens ein Spiegelei. Ich bin heute Abend wirklich ausgehungert. Ich hatte nicht einmal Zeit, zum Mittag zu essen. Die Eier habe ich auch weggeworfen. Was? Danach habe ich die Milch abbestellt. Das kann doch nicht wahr sein. Also werde auch ich von nun an überhaupt keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen können? Ich kann es nicht ertragen, sie im Kühlschrank liegen zu sehen.
Der Grund für ihren Entschluss war ein blutiger Albtraum.
Ich versteckte mich hinter einem Baum, damit niemand meine Anwesenheit bemerkte. Auch meine Hände waren blutig, ebenso wie mein Mund. Ich hatte in der Scheune dieses rohe Stück Fleisch vom Boden aufgehoben und gegessen. Mein Mund, die Zähne und mein Gaumen waren voll von Blut gewesen. Meine Augen spiegelten sich glitzernd in einer Blutlache am Boden.
Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang legt in ihrem preisgekrönten Roman gekonnt die starren patriarchalen Strukturen ihres Landes offen. Unterhaltsam ist das, aber auch verstörend. Bei einem Familienessen kommt es zum Eklat, als sich die junge Frau auch ihrem Vater widersetzt.
Meine Frau versuchte verzweifelt, den alten Mann abzuwehren, der Essen in ihren Mund drücken wollte. Er hatte inzwischen die Lippen überwunden, nicht aber die fest zusammengebissenen Zähne. Vor Wut schäumend gab er ihr wieder eine Ohrfeige. »Vater!« Seine ältere Tochter stürzte vor und umklammerte ihn, aber er hatte schon den Moment genutzt, als der Mund halb geöffnet war und etwas Fleisch hineingestopft. Als Yong Ho sie losließ, spuckte es meine Frau, hochrot im Gesicht, wieder aus. Sie stieß einen bestialischen Schrei aus. »Geht alle weg!«
Rund 5,5 Stunden dauert diese eindrucksvolle Lesung. Aus 3 Perspektiven wird die Geschichte einer Totalverweigerung erzählt. Aus der des gefühlskalten Mannes, aus der Sicht der sorgenden Schwester und aus der Perspektive des Schwagers, der sich in Yong-hee verliebt. Er ist ein Künstler in einer Schaffenskrise, der die schweigsame und verschlossene junge Frau mit Blumen und Pflanzen auf ihrem nackten Körper bemalen, sie dabei filmen und mit ihr schlafen möchte.
Obwohl ihr Gesicht den Eindruck erweckte, sie schliefe, sagte ihm das Zittern, sobald er mit dem Pinsel über ihre Schenkel strich, dass sie sehr wohl wach und sehr empfindsam war. Für ihn war diese Frau, die das hier so unbefangen mitmachte, ein göttliches Wesen. Weder Mensch noch Tier, eher irgendetwas zwischen Pflanze und Urwild.
Letztlich sind hier alle Suchende, die alle auf ihre Weise unglücklich sind mit ihrem Dasein. Yong-hee, die immer dünner wird und sich in eine Pflanze verwandeln möchte, aber auch ihr Mann, die Schwester und der Schwager. David Striso, Rieke Schmidt und Richard Leubel sind eine wunderbare Besetzung für diese Lesung. 3 großartige Stimmen, die ihre jeweiligen Charaktere virtuos ausfüllen und zeichnen. Mit all dem Zweifel, der Verwirrung, dem Verlorensein. Die Vegetarierin ist so auch eine universelle Erzählung über die Suche nach dem Sinn des Lebens, über Familienbande und die Frage, wie sehr uns unsere Kindheit prägt. Und bleibt trotz allem eine Geschichte, die Rätsel aufgibt, keine einfachen Erklärungen parat hat und gerade deswegen so hörenswert und packend ist.
Da läutet es jetzt für unseren Adventskalender heute vom 23. Dezember mit einer Empfehlung von meiner Moderationskollegin Andrea Gerg.
Gerade jetzt im Winter, wenn es draußen so richtig grau ist, dann gibt es ja kaum was Schöneres, als Musik anzumachen und ein Buch aufzuschlagen. Und dieses Buch, das bietet genau das als Gesamtpaket. Die Playlist, die kann man sich per QR-Code, der hinten im Buch abgedruckt ist, einfach runterladen, dann das Buch aufschlagen und schon hat man ein buntes und lustiges, wenn man will, auch lautes und schrilles Erlebnis, das einen so aus dieser üblichen Jahresendmelancholie rausreißt und auch gute Stimmung in den Vorweihnachtsstress bringt. Neunzehn bekannte Illustratorinnen und Illustratoren wie Nadja Budde, Axel Schäffler, Jörg Mühle und Jutta Bauer, die haben Musikstücke aus allen möglichen Sparten, also von Beethoven bis zu den Ärzten, ausgesucht und sich dazu dann ganz unterschiedliche Bildgeschichten ausgedacht. Zum Beispiel Tanja Esch, die hat aus Andreas Doraus Neue Deutsche Welle Song 9 ein richtiges Selbstermächtigungsmärchen gemacht, das unter anderem zeigt, dass man sich vor feuchten Tantenküsschen auch verweigern darf oder dass man auch, wenn man schon mal aufs 3-Meter-Brett im Schwimmbad hochgeklettert ist, auch einfach wieder runtergehen kann, ohne sich dafür groß schämen zu müssen. Oder Axel Schäffler, der ja den weltbekannten Gryffalo erfunden hat, der erzählt Rossinis Katzenduett als so einen kleinen Theaterskandal. Und manche Zeichner, die fantasieren sich so Zeile für Zeile durch ein Lied. Zum Beispiel Philipp Wächter, der hat sich den Song Hummel von Annette Humpe und Max Rabe ausgesucht. Und der geht so mit seinem typischen Wächterstrich vor und zeigt, wie es tatsächlich aussehen würde, so eine Teddybärengroße Hummel zu umarmen oder sich bei einem Kraken unterzuhaken. Tiere spielen überhaupt eine große Rolle in diesem Buch. Zum Beispiel Manfred Krugs Froscheslied kommt vor oder Schuberts Biene. Das ist so, dass die Tiere also eine Art Hauptrolle in diesem großartigen Gute-Laune-Buch spielen, mit dem man auch Kinder so ganz nebenbei zu verschiedenen Musikrichtungen führen kann. Musik Mucke gucke, wie man übrigens im hessischen Dialekt sagen würde, wenn man Musik denn tatsächlich anschauen könnte. Also Mucke gucke ist ein Buch, das eigentlich jedem Spaß machen müsste. Deshalb ist es auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk, das man auch gleich unterm Tannenbaum anwenden kann, sodass Großeltern, Eltern und Kinder oder auch Wahlverwandtschaft, die zusammen feiert, zusammen da drin blättern kann und mitsingen oder summen, und dann kommt es auch gar nicht zu den üblichen feiertagsbedingten Streitereien.
Wie schön, auch noch ein neues Wort gelernt. Mucke gucke, hessisch für Musik angucken. Und so heißt eben auch ein Buch mit Comics zu Musik, Mucke gucke, von Anke Kuhl und Moni Port. Im Reprodukt Verlag haben die das Buch herausgegeben mit 150 Seiten. 20 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Kirschen der Freiheit, so heißt eine autobiografische Erzählung von Alfred Anders. Er erzählt darin von seiner Desertation von der Wehrmacht im Juni 1944. Als dieses Buch 1952 herauskam, hat das Alfred Anders zu einem Skandalautor gemacht. Es gibt jetzt ein neues Buch über diesen Schriftsteller und seine prägende Rolle für die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur. Das ist erschienen in der Reihe Treibhaus, Jahrbuch für die Literatur der 50er Jahre. Und der Kritiker Helmut Böttiger hat das für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Böttiger. Hallo.
Guten Tag.
Worin lag denn eigentlich genau der Skandal bei den Kirschen der Freiheit? Lag das darin, dass so viele damals in der jungen Bundesrepublik noch Wehrmachtsdeserteure verachtet haben?
Ja, also die Soldatenverbände spielten wirklich eine ganz große Rolle. Anders wurde überall als Vaterlandsverräter beschimpft. Und die Öffentlichkeit der jungen BRD war wirklich sehr stark von den alten Nazis geprägt. Man sollte die 50er Jahre wirklich nicht schönreden. Mittlerweile betont man ja eher die Erfolgsgeschichte der Demokratisierung. Aber wie hart umkämpft das war, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten gegen heftige Widerstände. Und der Einzige, der anders in den Medien damals ein bisschen zur Seite sprang, war der junge Heinrich Böll.
Also ein anderer Schriftsteller. Jetzt hat Alfred Anders aber über dieses Buch hinaus eine große Bedeutung für die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur. Wie wird die denn dargestellt jetzt in diesem neuen Band?
Ja, Anders war damals ein ganz wichtiger und herausragender Kulturvermittler. Und das zeigt der Band in sehr vielen verschiedenen Facetten. Unter anderem an diesen Gemeinsamkeiten mit Heinrich Böll. Beide nahmen dezidiert Stellung gegen das Weiterleben des Nationalsozialismus, was damals eher selten war. Also die Welt war ja bestimmt in der jungen Bundesrepublik von den alten 50- bis 70-Jährigen, die irgendwie innere Emigration waren und auch noch sehr stark mit der Nazi-Ideologie behaftet waren. Oder auch der Briefwechsel mit dem Kommunisten Hans-Werner Henzel und Alfred Anders ist hochinteressant. Anders war Mitbegründer der Gruppe 47. Das war die wichtigste literarische Opposition in dieser Phase der Restauration. Er war ein wirklich herausragender Rundfunkmann, leitete das Nachtstudio im Süddeutschen Rundfunk mit Kulturprogrammen, die man sich heute in der Form wirklich nicht mehr vorstellen kann. 3 Stunden Diskussionen bis um Mitternacht. Mhm. Und das ist auch interessant, darauf wird auch in diesem Band jetzt großer Wert gelegt. Er war berühmt durch seine Literaturzeitschrift Texte und Zeichen, die er 1955 gegründet hat. Und da erschien zum Beispiel in der Nummer 1 ein Aufsatz von Arno Schmidt oder ein literarischer Text, Seelandschaft mit Pocahontas, was Anders sofort einen Prozess wegen Gotteslästerung eingebracht hat. Und neben Arno Schmidt war Paul Celan, der Autor, den Anders sehr förderte. Auch der wurde in der Nummer 1 groß herausgestellt. Und da könnte man ewig weitermachen, was in dem Band auch thematisiert wird. Er hat in einer Buchreihe die erste Gastgeberin der Gruppe 47, Ilse Schneider-Lengjell, mit ihrem Lyrikband vorgestellt und auch das Debüt von Ingeborg Bachmann. Also er war da schon aus heutiger Sicht überragend als Kulturvermittler.
Und es gibt noch einen anderen Skandal um Alfred Anders, der hat sich sehr viel später ereignet, schon nach seinem Tod, 1980 ist er gestorben. 1993 hat der Schriftsteller W.G. Sebald Anders scharf kritisiert wegen angeblicher Manipulationen in dessen Biografie. Wie geht das neue Buch jetzt damit um?
Ja, das ist wirklich eine merkwürdige Konstellation. Wiebke Sebald war 1993 noch relativ unbekannt. Als er dann berühmt wurde durch einen Artikel von Susan Sontag in den USA, dann schwappte das auf die Bundesrepublik über. Und diese Angriffe von Sebald gegen Andersch hatten plötzlich einen ganz großen Widerhall und haben Andersch auch ziemlich stark beschädigt. Der Band jetzt untersucht einfach verschiedene Konstellationen bei Andersch, hat viele neue Dokumente und weist die Vorwürfe eigentlich sehr sachlich und seriös zurück. Dieser Vorwurf von Sebald, Andersch habe sich von seiner jüdischen Ehefrau 1943 getrennt, um sich bei den Nazis anzubiedern, der wird absolut widerlegt. Interessant ist, dass jetzt zum ersten Mal bisher unbekannte Briefe von Andersch an seine zweite Frau Gisela dokumentiert werden. Das ist eine hochinteressante Quelle, wirklich ein aufschlussreiches Zeitdokument. Diese Gisela war eine Freundin von Andersch, erster jüdischer Frau. Erst dadurch hat Andersch diese Gisela kennengelernt, eine ziemlich eigenwillige und charismatische bildende Künstlerin. Und Andersch hat um diese Frau jahrelang gekämpft. Sie hatte gleichzeitig mehrere Männerbeziehungen. Und der Essay dazu von der Herausgeberin Ulrike Leuschner liefert eine sehr detaillierte kulturgeschichtliche Studie. Es ist wirklich hochinteressant.
Und mir scheint überhaupt, dass, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass das Buch auch so einen Einblick bietet, eben nicht nur in die Geschichte dieses Schriftstellers, sondern überhaupt in die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur.
Ja, das könnte wirklich ein Maßstab sein, wie man mit jüngerer Literaturgeschichte umgeht, mit dieser Zeit der 50er Jahre. Da gibt es mittlerweile sehr viel Spekulationen, auch sehr viel Polemiken. Wenn man sich die Quellen genau anschaut, eben auch bei Alfred Andersch, merkt man, diese oppositionellen Kräfte waren auch voller Widersprüche. Sie waren aber lange Zeit auch auf ein bisschen verlorenen Posten. Erst Ende der 50er Jahre änderte sich das ein bisschen, dass die Gruppe 47 langsam auch wichtiger und bedeutender wurde. Und man lernt in diesem Band, zeitgeschichtliche Quellen wirklich genau zu lesen, überhaupt ernst zu nehmen, aus der Distanz zu analysieren. Und es ist wirklich wichtig, die zeitgeschichtlichen Hintergründe zu kennen, bevor man über die Gruppe 47 und die 50er Jahre spricht.
Alfred Andersch, der neue Band der Reihe Treibhaus, Jahrbuch für die Literatur der 50er Jahre, erschien in der Edition Text und Kritik mit knapp 400 Seiten. 39 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Helmut Böttiger.